Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero.
Fischer in den Zweikampf im Strafraum, spielt wieder zurück zu Kaminski. Alles Höhe der rechten Seite, Strafraumkante. Jetzt geht Fischer aufs Tor, spielt mit links ab und zieht rein und zieht den Ball ins lange Eck.
Und was für ein Tor von Fischer, der sich denkt, was Xavi kann.
Das war ja überhaupt nicht zu sehen.
Was Xavi kann, das kann ich auch. Und legt ihn einfach mit seinem schwachen Fuß ins lange Eck. Herrliches Tor, erstes Bundesliga-Tor für Kilian Fischer. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und das kann jetzt natürlich nochmal Türöffner sein, dass du weißt, es geht gegen diese Leipziger Mannschaft auch ein Tor zu schießen. Du warst in der ersten Halbzeit schon ein, zweimal nah dran mit einem Lattentreffer und mit einem Pfostentreffer. Aber jetzt ist die Kugel drin.
Da keimte es nochmal auf, dieses Pflänzchen Hoffnung. Man hat es gehört in den Stimmen von Dirk Schlag und Jan Schildwächter am Freitag gegen Leipzig bei Wölferadio Arena Live. Dieses sehr, sehr sehenswerte 1:3 in dem Moment von Kilian Fischer hier zum Einstieg in die Sendung. Ja, wie gesagt, da keimte das Fünkchen Hoffnung auf am Ende, trotz noch eines weiteren Treffers, hören wir später nochmal in der Sendung. Ja, dann doch die Heimniederlage gegen RB Leipzig. Die letzten Spiele nichts zu holen gewesen. Und wir können von einer veritablen Krise sprechen beim VfL Wolfsburg. Jetzt haben wir auch noch eine veritable Trainerdiskussion dazu bekommen und alles andere auch sehr, sehr unerfreulich rund um den VfL momentan. Und darüber möchte ich sprechen. Ja, der Kanzler ist zu Gast, nicht Friedrich Merz, der wird es ja auch erst, sondern unser Kanzler hier beim VfL Wolfsburg, Gerald Schröder. Schön, dass du dabei bist. Grüß dich.
Ja, hi Lenny. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin gespannt, was du für Fragen für mich hast.
Ja. Fragen habe ich mein ganzes Leben immer ganz viele, aber ob du sie beantworten kannst, ist immer eine andere Geschichte. Ich glaube, wir quatschen erstmal ganz normal über das Geschehen beim VfL Wolfsburg und fangen natürlich an bei dem, was uns da am Freitag gedreut hat, beziehungsweise geblüht hat, hier im Frühjahr, nämlich ein relativ schnelles 0:3 durch RB Leipzig. Und dann eine Mannschaft, die sich nochmal versucht hat, zumindest am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Wie würdest du denn so ein Spiel einmal beschreiben und auch analysieren, dass das, was uns da am Freitag, was uns da am Freitag passiert ist?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, das war natürlich ein ganz, ganz mieser, ich sag mal so eine miese erste halbe Stunde, muss man ganz ehrlich sagen. Da kam ja auch alles dazu irgendwie, ne? Also so ein Ausrutscher von Maxi im Mittelfeld, der immer passieren kann. Dann so ein Schuss aufs Tor von Xavi, der dann ganz blöd nochmal abgefälscht wird. Eigentlich geht das Ding daneben und dann versucht er, David noch so sich rauszuwinden, kriegt den dann so ein bisschen an den Oberarm und dann fällt er halt hinten rein. Das waren natürlich auch unglückliche Tore, muss man ganz ehrlich sagen. Klar liegst du dann halt relativ schnell mit 3:0 zurück. Wir waren auch irgendwie noch nicht so richtig da, muss man ganz ehrlich sagen. Nehmen wir einfach mal so das 1:0, wo wir eigentlich den Ball nur wegbuffen müssen, einfach nur raus. Versucht der Patrick Wimmer ja noch irgendwie einen aussteigen zu lassen in einer Spielsituation, wo man das vielleicht nicht so machen sollte. Und dann ist der Ball halt auch irgendwie dann drin. Also das war nicht so, also ich fand ja nicht, dass Leipzig irgendwie uns an die Wand gespielt hat oder so. Ne? Das war ja nicht der Fall. Wir haben ja auch ein bisschen Pech gehabt, ne? So mit Latte und so ein Kopfball, der so knapp daneben geht. Da hätte es ja auch vielleicht auch mal schon in der ersten Halbzeit für uns halt auch im Tor zappeln hätte können. Ja, und dann muss man ja ganz ehrlich sagen, dann gehen wir in die Halbzeit und die Jungs kommen wieder raus in Grün-Weiß und du hast gedacht, da wäre eine andere Mannschaft auf dem Platz. Ne? Mit einmal haben wir hochgepresst, wir haben viele Ballgewinne gehabt.
Und erstmal das 0:3 kassiert, direkt nach dem Wechsel.
Ja, genau, aber auch wieder durch eine unglückliche Situation eigentlich, ne? Weil der Ball geht ja eigentlich auch nicht aufs Tor, wird ja erst durch David sein Abfälschen, wo er eigentlich nicht mehr richtig weg kann, geht der Ball ja eigentlich dann rein. Ne? Und aber trotz alledem, wir waren ja nicht weg vom Spiel. Ne? Also alle anderen hätten ja vielleicht, oder viele andere hätten ja vielleicht gedacht, so, oh Gott, jetzt gehen die hier 4-5-0, gehen die jetzt hier unter. Aber das war ja überhaupt nicht der Fall. Also man hat ja schon gemerkt, dass die Moral ist ja in der Mannschaft vorhanden. Ne? Es haben sich alle irgendwie nochmal am Schopfe gepackt und gesagt, ey, so können wir ja hier nicht auftreten. Und dann kam irgendwie halt auch wieder so ein bisschen das Glück dazu, ne? Dass man sich dann erarbeitet hat. das Tor von Kilian Fischer war natürlich auch überragend gemacht, aber halt auch so eine Situation, wo wir halt den Ball nach vorne spielen, erobern ihn dann halt wieder, spielen zu ihm zurück. Er wird gar nicht mehr angegriffen irgendwie, ne, wo Leipzig mit einmal auch dachte, naja gut, die haben in der ersten Halbzeit ja auch das Scheuntor nicht getroffen. Ja, und dann haust du halt so ein Ding rein. Und dann hat man halt gemerkt, dann ist wieder so ein Ruck durch die Truppe gegangen. Und machen wir uns nichts vor, wenn der Torwart von Leipzig nicht so einen Sahnetag gehabt hätte in der zweiten Halbzeit, dann schießen wir auch noch das dritte Ding. Ne? Der holt ja drei Dinger aus dem Knick raus.
Ja, das ist so ein Spiel, das also, kannst du auch, das kann auch 6-6 ausgehen oder 6-5 oder was weiß ich was. Ja, das genau. Stimmt schon. Aber ja, ich würde auf eine Sache gerne eingehen. Also du hast jetzt zweimal das Wort, glaube ich, Pech gebraucht. Also immer Pech ist kein Pech, wollte ich immer sagen. Ja. So, aber vor allen Dingen auch auf das, was du zum Einstieg gesagt hast. Wie kann es sein, dass du in so einem Spiel von Beginn an irgendwie nicht da bist, wie du gesagt hast? Also wie kann es sein, dass du ins Spiel gehst und irgendwie fahrig wirkst und so weiter, während du dann irgendwann, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, also, mit dem den Hebel umgelegt kriegst. Verstehe
ich. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe und dann halt auch das Spiel, ich habe es halt am Fernsehen mir angeguckt, weil ich halt nicht ins Stadion gegangen bin. Als ich das dann so gesehen habe, am Anfang habe ich erstmal gedacht, wieso spielen wir denn jetzt eigentlich gegen die so? Ne? Also warum fangen wir nicht gleich mit einer ganz, ganz klaren Viererkette an? Ne? So, dann haben wir mit einem Mal haben wir so ein David Odunko mit einmal auf eine Linksverteidigerposition geschoben, wo wir dann im Prinzip mit einer Dreierkette spielen. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte sie anders aufgestellt von Anfang an. Vielleicht war das auch so ein bisschen so eine Situation, wo man gedacht hat, ey, wir kriegen das irgendwie so hin. Aber dann hat ja wieder das System irgendwie auch gar nicht zu dem Spiel gegen Leipzig gepasst. Das kam dann auch noch hinzu. Ob das dann, also als Pech kann man es ja nicht bezeichnen, ne? Also
Aber du bist ja wahrscheinlich nicht gehemmt ins Spiel gegangen oder nicht, sag ich mal, so wirktest irgendwie nicht da, weil die Aufstellung so war, wie sie war. Oder ist das, schlägt das dann so durch auf den Spieler? Ich meine, du warst ja selber mal Profi.
Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass man die Aufstellung und das Ziel, also den Matchplan, hat man wahrscheinlich auch schon ein paar Tage vorher besprochen. Ne? Auch aufgrund der personellen Situation, die wir dann halt, ich sag mal, so hatten, ne? Oder haben. Ne? Das kann ich mir schon vorstellen, ne? Dass man halt einen Matchplan vorher hatte, ein paar Tage vorher, vielleicht auch im Training schon mal geübt hat oder so. Ne? Aber trotz alledem war es natürlich auch wieder was anderes, als wie man jetzt zum Beispiel gegen Union dann gespielt hat. Ne? Klar, anderes Spiel, ne? Union steht tief, ne? Sehr aggressiv in den Zweikämpfen mit einer Fünferkette hinten drin und so. Jetzt hast du gegen eine Mannschaft gespielt, die ja eigentlich das Spiel machen will. Ne? Tut uns vielleicht auch gar nicht so.
Die sollen wir zumindest mehr am Spiel teilnehmen möchte.
Ja,
sagen wir
genau,
mal so.
Genau. Also die nicht nur zerstören will, sondern auch eigentlich den Zug selber zum Tor finden will. Teilweise halt auch hochpresst, wodurch man dann vielleicht auch eher die Möglichkeit hat, mal durchs Mittelfeld zu spielen, wenn man dann die Bälle halt auch vernünftig spielt. Aber natürlich geht man in so ein Spiel auch wieder ganz anders rein, als man die drei oder vier Spiele halt davor hatte, ne? Weil man ja eher gegen Mannschaften dann gespielt hat, die ja im unteren Tabellendrittel angesiedelt waren, ne? Wo uns dann nachher natürlich auch die Punkte jetzt fehlen, weil wir keins der Spiele halt positiv gestalten konnten.
Ja, welche Rolle spielt das, dieses mangelnde Selbstvertrauen, weil du hast ja jetzt die letzten Spiele mehr oder weniger deutlich oder sag mal knapp verloren, wenn du so willst, sind wir mit 0-1 immer meistens ausgegangen, so in dem Sinne, dass das dir nicht hilft, als Spieler mit einer breiten Brust sozusagen auf den Platz zu gehen, ist vollkommen klar. Das hat man, glaube ich, auch so ein Stückchen weit gesehen. Man war so ein bisschen, man hat so eine gewisse Verunsicherung, insbesondere nachdem dann auch das 0-1 gefallen ist, ja, hat man so eine Verunsicherung gespürt, in dem Sinne so, oh scheiße, jetzt müssen wir wieder hinterherlaufen. Das hat sich ja übrigens im Stadion da auch übertragen. Ich hatte ja das Glück, am Freitag auch mal wieder im Stadion zu sein, war ich mit meinem kleinen Sohn da und habe in der Nordkurve gesessen, weil ich kann ja sonst nicht, meistens nicht, muss ich haben, arbeiten fürs Wölferradio und habe dann halt quasi auch sehr viel auch beobachtet, kommen wir gleich auch nochmal drauf, aber da hat man dann so gemerkt, so von wegen, also so drumrum und auf dem Platz auch so, oh scheiße, jetzt müssen wir auch gegen die und jetzt liegen wir 1-0 hinten und dann so ein doofer Fehler da von einem, der wollte was machen, weißt du, Patrick Wimmer, da trifft die falsche Entscheidung im Spielaufbau und das Ding wird sofort bestraft, so ungefähr.
Ja, na klar.
Man hat dieses mangelnde Selbstbewusstsein dann entsprechend gespürt, dann kam das 2-0, da gingen die Köpfe komplett runter. Und da dann kommst du mit Wunsch und mit Wille aus der Halbzeit sozusagen und kriegst gleich das dritte Ding. Und da habe ich gesagt oben, oh, okay, das ist jetzt ein Charaktertest für die Mannschaft. Also entweder kriegst du jetzt tatsächlich richtig auf die Hose und gehst richtig baden, so, oder aber mal gucken, was passiert. Und dann tatsächlich war, mal gucken, was passiert. Und dann, und das musst du mir mal erklären, wie kann das sein, dass eine Mannschaft, die so auf die Hose gekriegt hat, so auch mit Nackenschlägen zu kämpfen hat, kein Selbstvertrauen hat, auf einmal aufspielt wie ein junger Gott. Das verstehe
vielleicht
ich nicht.
Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass man sich dann mit einmal gesagt hat,
jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren.
Wir liegen 0 okay. Da hinten, das ganze Stadion ist komplett leise, jetzt gibt uns ja hier keiner mehr einen Pfifferling, ja, und dann mit einem Mal fängst du an, Sachen zu machen, die dann mit einmal funktionieren, weil die andere Truppe natürlich auch sagt, ey Leute, wir führen jetzt hier 3-0, Alter, die kriegen wir gleich noch einen vierten und dann einen fünften und dann ist hier der Deckel drauf. Und dann kann so ein Spiel natürlich auch mal ganz schnell kippen.
Aber wo zieht die Mannschaft? Wo zieht die Mannschaft? Also jetzt mal unabhängig von dem, ich sag mal, oder von dem der Talent, was diese Mannschaft hat, oder von der Qualität, die diese Mannschaft ja im Kader letztendlich auch hat. Aber wo zieht diese Mannschaft dann in dem Moment das Selbstverständnis her, da nochmal so zurückzukommen?
Ja, ich glaube, also die Jungs wissen ja, dass sie Fußball spielen können. Und die wissen auch ganz genau,
wie es miteinander auch. Ja, hätte ich jetzt fast gesagt, hätten sie vorher auch gewusst.
Das eine ist ja immer, dass du im Kopf drin hast, ey, bloß nicht zurück, ne, bloß nicht zurückliegen, nicht wieder hinterherlaufen müssen. Und das andere ist ja im Prinzip dann halt, ich sag mal, vielleicht so einen Schalter umzulegen und zu sagen, ey, scheißegal, jetzt ist doch schon gegessen. Ne? Und dann machst du vielleicht den Schritt auch dann mehr, ne? Der andere macht den Schritt dann weniger, ne? Weil natürlich die Einstellung dann anders ist.
Die,
ne,
denken, das Spiel ist durch, so ungefähr.
Genau,
ja.
Wir schalten mal einen Gang zurück, ne? Wir haben ja auch noch andere Spiele und. Ganz ehrlich, also dass man dann, ich meine, die können alle Fußball spielen. Das sind ja, also wir haben ja jetzt kein Fallobst da auf dem Feld gehabt, ne, mit Leipzig. Und unsere Truppe ist auch kein Fallobst. Ja. Aber wenn du dann halt so eine Negativserie halt vor dir her schiebst, dann verlierst du halt halt auch so eine Spiele manchmal, obwohl du qualitativ halt kein Deutsch schlechter bist und in den vorigen Spielen halt auch normalerweise qualitativ viel, viel besser sein müsstest als die anderen. Aber bei den anderen ist es dann halt so, die sagen sich dann auch, ey, alles andere als ein Sieg für den VfL steht ja jetzt hier überhaupt gar nicht auf dem Papier. Also gucken wir einfach mal, was passiert. Die wollen ja in europäischen Wettbewerb, die wollen ja gewinnen. Dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ne? So, und dann läufst du halt häufig mal hinter so einem Einzelnen hinterher und dann hast du vielleicht auch noch kein Glück, sondern eher das Pech auf deiner Seite. Gut. Und dann steht es halt dann mal 0-3. Ne?
Ja gut, das sollte nicht so häufig passieren, dass es dann mal eben 0-3 steht, so ungefähr. Also ich, wie gesagt, ich bin mal so ein bisschen weg von dieser Pechschiene in Anführungsstrichen. Ja, beim ersten Tor, Patrick Wimmer, individueller Fehler, das Ding zappelt gleich. Dann rutscht Maximilian Arnold weg, passiert ihm glaube ich auch nicht so häufig in einer Bundesliga-Saison. Ja, es ist auch über so ein Stückchen wird auch bezeichnet, dass ausgerechnet die beiden Spieler, denen du eigentlich immer anmerkst, dass sie was wollen. Die wollen das Spiel vernünftig gestalten, die wollen gewinnen und so weiter, auf dem Platz rausgehen. Den beiden passieren diese beiden individuellen Fehler. Und ähnlich sieht es dann auch aus vorm dritten, wo du dann auch, ich sag mal, zu passiv letztendlich agierst. Und dann liegst du halt 0-3 hinten und kommst nochmal irgendwie in dieses Spiel zurück. Aber ich will einmal noch so ein bisschen, die Aufstellung hast du jetzt schon mal angesprochen, als mögliche Ursache, warum wir dieses Spiel jetzt unabhängig von diesen unglücklichen Verläufen und dass Gulaschi noch 3-4 hält, auf der anderen Seite hält Grabara auch noch 2-3. Ja, da will ich so ein bisschen von weg und will auf zwei Sachen mal gucken, wie du das findest. Also erstmal sage ich mal, Leipzig ist aus dem Spiel rausgegangen mit 57% gewonnenen Zweikämpfen. Das ist für mich schon mal ein Indiz dafür, ja, nach dem Motto, dass du da nicht überperformt hast als VfL Wolfsburg. Also dass du die vor allen Dingen dann auch die entscheidenden Zweikämpfe, hat man dann auch bei den Gegentoren gesehen, da warst du zu passiv, da hast du dann letztendlich dich auch auswackeln lassen, in Anführungsstrichen, diese Zweikämpfe hast du nicht gewonnen. So, und das ist das eine. Und das andere, und das ist ja etwas, worauf unser Spiel so ein bisschen ausgerichtet ist, dass wir Spieler haben, eben wie jemand wie Patrick Wimmer oder auch wie ein Mo Amura, die ihre Stärken auch im 1 gegen 1 haben. Ja, dass du dann dir Räume verschaffst, dass du im 1 gegen 1, dass du mal dribbelst und so weiter und so fort. Und jetzt sage ich dir mal was, Gerald. Patrick Wimmer, was glaubst du denn, wie viel Dribblings der gemacht hat während des Spiels?
Boah.
Und wie viel Dribblings ein Mo Amura gemacht hat und wie viel Dribblings ein Kilian Fischer gemacht hat und wie viel Dribblings ein Joachim Mehle gemacht hat. Also die Spieler, die insbesondere aufgrund ihrer Position diejenigen sind, die ja auch im 1 gegen 1 mal sich mal durchsetzen müssen, um entsprechend in Position zu kommen. Will ich nicht auf die Folter spannen? Patrick Wimmer hatte ein Dribbling, was nicht geklappt hat. Mo Amura hatte ein Dribbling, was geklappt hat. So, Kilian Fischer hatte gar keins. Und Joachim Mehle hatte vier Dribblings während des Spiels. Das heißt, dieses System im Sinne von, ich habe den Ball und versuche meine Stärke auch im 1 gegen 1, mich da in eine vernünftige Position zu bringen, ist überhaupt nicht zum Zuge gekommen beim VfL Wolfsburg.
Ja, okay. Also zu den Zweikämpfen, ich glaube, dass die Quote von 57% pro Leipzig eher zum Tragen kommt, weil sie halt in der ersten halben Stunde gefühlt jeden Zweikampf gewonnen haben. Ne? Also die haben ja auch fast jeden zweiten Ball ist denen halt irgendwie für die Füße gefallen. Ne? Ich glaube, das resultiert da so ein bisschen draus. Ich glaube, wenn man das einfach mal auf erste und zweite Halbzeit vielleicht runterbrechen würde, dann würde da vielleicht eher so ein 50-50 stehen, könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Also ich bin jetzt ja auch nicht der
Statistik. Kann ich leider nicht nachvollziehen, weil ich die Statistiken ja fürs gesamte Spiel hier logischerweise habe. Ne?
Genau, absolut verständlich. Aber also ich würde es einfach mal so dahinstellen. Ne? Weil wir haben ja, da muss man ja auch ehrlich sein, wir haben ja nach dem 3-0 haben wir ja unfassbar viele Zweikämpfe dann halt für uns gewinnen können. Also auch gerade so zweite Bälle, ne? Wir haben dann viel höher gepresst mit einem Mal und haben halt versucht, dass Leipzig halt lange Bälle schlagen muss, die wir dann halt auch gut verteidigen konnten. Ne? Das ist so das eine. Das andere dass wir überhaupt nicht in die Situation gekommen sind, sozusagen in diese Position zu kommen, dass man halt einen Amura so freispielt, dass er halt ins 1 gegen 1 kommt, dass man einen Patrick Wimmer in die 1 gegen 1 Situation halt irgendwie reinkriegt. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Leipzig da natürlich halt auch genau wusste, wie sie den Matchplan irgendwie aufstellen.
Ja, ne? Wir sind gelesen. Also, das muss man.
Genau, absolut.
Ja, was
absolut.
Das angeht.
Mhm. Und Patrick Wimmer hat ja auch in der Position gespielt, wo er in meinen Augen halt auch nicht unbedingt so seine Lieblingsposition spielt. Ne? Das möchte ich einfach mal so dahinstellen. Ja?
Was wäre die denn? Was glaubst du denn?
Also, ich glaube, Patrick Wimmer ist eher aufgehoben, wenn er über irgendeine Seite kommt, aber schon viel mehr in der gegnerischen Hälfte. Ne? Also eher so Richtung so eine hängende 10 vielleicht. Ne? Der braucht Ballkontakte, der kann mit seiner Geschwindigkeit auch mal an einem, zwei Leuten vorbeilaufen und so. Und der hat ja auch eine gewisse Kreativität an Tag legen können.
Ja, der ist ein frecher Spieler. Also
der probiert halt auch manchmal Sachen so, wo die manche halt vielleicht nicht ausprobieren. Ne?
Ja, ja.
Er war ja, ich glaube, diese Freiheit, die muss man ihm, glaube ich, auch einfach mal gönnen.
Ja.
Ne? Da muss man einfach das Spiel einfach anders aufbauen.
Mhm. Ne? Er war ja letzte Woche zu Gast bei Volker Rechin hier bei Wölferadio hinter der Rücknummer und hat ein tolles Interview gegeben. Wer es noch nicht gehört hat, zieht es euch nochmal rein. Patrick Wimmer beim Wölferadio zu Gast. Und da hat er nochmal gezeigt, was er für ein cooler Typ ist und dass er dem Verein auch insgesamt gut tut. Also ich wünsche mir, dass er auch beim VfL bleibt, weil der bringt auch was mit, der bringt genau dieses überraschende Element mit und da muss man vielleicht ihm auch dieses eine Ding, also vielleicht jetzt auch mal verzeihen, dass er da mal auch einen Fehler gemacht hat, ist ja auch immer noch ein junger Spieler, aber wenn der, ich sag mal, mit dem Ball am Fuß, ist er einer der wenigen, wo du das Gefühl hast, das könnte jetzt tatsächlich auch mal gefährlich werden, so ungefähr. Genau. Und das gilt es unbedingt auch eher zu fördern und nicht in irgendein Korsett zu zwingen. Da bin ich auch letztendlich derjenige, der da bei dir auf der Seite ist. Lass uns aber, wie gesagt, nachdem wir jetzt einmal so ein bisschen auf die Gründe, die so fernab von, wir haben jetzt irgendwie ein bisschen Pech gehabt und Leipzig war total cool und hat effektiv unsere Fehler ausgenutzt, einmal noch quasi auf die anderen Personalien gucken. Fällt natürlich einer sehr, sehr auf mit David Odogwu. Endlich mal wieder jemand aus dem eigenen Nachwuchs, hat jetzt zwei Spiele hintereinander gemacht. Wie hast du ihn insgesamt gesehen?
Also nehmen wir mal das Berlin-Spiel. Da habe ich auch schon am Radio gesagt, war für mich der absolut stärkste Mann auf dem Platz. Auch wenn wir verloren haben. Ich kann mich nicht an irgendeine Situation im Berlin-Spiel erinnern, wo er überhaupt einen Zweikampf verloren hat. Unfassbar gut, super ruhig am Ball, auch im Ball, also im Aufbauspiel. Ich habe, glaube ich, nur einen einzigen Fehlpass so im Kopf, wo ich sage, ja, kann mal passieren, aber auch nichts Großartiges, der dann irgendwie zu einer Kontersituation geführt hat, sondern einfach irgendwie, ich glaube, den Ball irgendwie schlecht getroffen und ins Ausgespielt oder so. Fand ich sehr, sehr stark in Berlin, muss ich ganz ehrlich sagen. Fürs erste Spiel wirklich Hut ab, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, er hat 88% seiner Zweikämpfe gewonnen in Berlin, habe ich eben gerade nochmal nachgeguckt. Wahnsinn. Und auch eine sehr gute Passquote von 87%, also auch eine unwahrscheinliche Sicherheit. Mich erinnert er immer vom Laufstil her, wenn er so antritt, an Boateng. Finde ich. Ja, also das ist ganz interessant, ja. So nach dem Motto auch sehr groß.
Auch so ein bisschen O-beinig.
Ja, ein bisschen.
So ein bisschen schlaksig und
ja,
so.
Ne? Genau.
Aber ey, ich bin ganz ehrlich, also den Jungen musst du jetzt einfach weiterhin spielen lassen. Tut mir leid. Also ich meine, klar hat das schwer, ne? Gerade auch und dann gegen unseren Griechen, ne? Der für mich halt auch der stärkere IV ist, wenn man jetzt mal den Wavro mit dazu nimmt, wobei Wavro halt auch eine überragende Zweikampfquote, glaube ich, immer aufweist. Unwahrscheinlich starkes Kopfballspiel. Aber wenn wir jetzt mal vom Spielaufbau her gehen, dann bauen wir eigentlich, wenn jetzt Kyriakis und Wavro halt spielen, dann bauen wir die Bälle oder das Spiel bauen wir eigentlich eher immer über die Seite, über die griechische Seite sozusagen auf. Mhm. Ja, also er ist da einfach stärker mit den Pässen in die Schnittstellen. Wenn Wavro den Ball hat, was ich bei ihm gut finde, dass er, wenn er die Lücke sieht, dass er halt auch gleich reinläuft in die Lücke. Ne? Also er zieht dann halt auch mal so 5-6 Meter an und versucht den Ball halt nach vorne zu tragen. Ne? Das macht er halt wirklich gut. Aber trotz alledem, der Junge hat es jetzt auch einfach verdient.
Ja, ich sag auch ganz ehrlich, übrigens 54% gewonnene Zweikämpfe gegen Leipzig und eine 94%ige Passquote. Am Ende ist so ein bisschen die Luft rausgegangen, hat man gesehen, bei dem einen Zweikampf gegen Cesko, wo er sich, glaube ich, auch da einen Krampf geholt hat, wo auch behandelt werden muss, so ganz kurz vor Schluss. So, da hat man dann gemerkt, da ist noch ein bisschen Lehrgeld, was zu zahlen ist. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, Gerald, das ist mir Wurst. Die Saisonziele, also die Saison ist ja sowieso schon hin. Muss man mal, also wenn jetzt nicht noch ein ganz großes Wunder geschieht, in Anführungsstrichen. So, es gibt für mich keinen Grund zu sagen, pass mal auf, Junge, du spielst nicht mehr. Ich würde sagen, das ist doch jetzt genau der Punkt, wo du so einem Spieler, ja, wo am Ende du sowieso nicht mehr auf den grünen Zweig kommst, was deine Saisonziele, die hast du nämlich vorher verkackt mit den Niederlagen, da mit den 4 Niederlagen in Folge. Ja,
100%.
Gib dem doch weiter die Spielpraxis. Und es ist auch egal, wie es dann letztendlich auch ausschaut mit den anderen. Weil das ist der Punkt, wo du ganz, ganz viel wieder auch, ich sag mal, heilen kannst oder wo du in die Richtung geben kannst, guck mal, da kommt jetzt ein Junge aus dem eigenen Nachwuchs, der kriegt jetzt auch eine Chance und die berühmte Durchlässigkeit, die immer propagiert wird beim VfL Wolfsburg, aber wenig, wo da wenig Taten folgen in der Regel oder gefolgt sind in der Vergangenheit auch, da hättest du jetzt mal die Möglichkeit zu sagen, und zwar relativ risikolos, ja, weil er hat ja seine Leistung gemacht, er war ja kein Ausfall, in Anführungsstrichen.
Er hat keinen groben Schnitzer gemacht. Ne?
Also so sieht's aus.
Er hat keinen Zweikampf verloren, wo danach im Prinzip dann halt ein Tor gefallen ist.
Ja.
Und dass du einen Ball irgendwie mal an den Oberarm kriegst oder so, obwohl dich noch wegdrehen willst und der Ball landet im Tor. Ey, ganz ehrlich, das ist für mich jetzt auch kein Fehler, den irgendjemand begangen hat.
Nee, das nicht, aber du kannst natürlich aggressiver draufgehen in dem Moment und dann kommst du gar nicht vielleicht in die abfälschende Situation. Ne?
Genau, aber dazu ist er ja zu weit weg bei dem Ding. Ne? So, also der Ball ist ja schon 7-8 Meter unterwegs und dann wird er ja erst getroffen. Ne? So, und ich bin da ja komplett bei dir und ich höre ja auch häufig mal so, ja, dieser Wolfsburger Weg und so. Wir sind halt auch kein Verein, Also wir sind ein Ausbildungsclub, ja, also wir müssten dahin kommen, dass wir sagen, ey, pass auf, wir bilden bei uns gute Fußballer aus, die wir entweder in den eigenen Reihen wirklich weiterhin spielen lassen oder die wir dann halt irgendwie mal wegschicken und wiederholen. Ja. Das muss der Weg sein und gerade so ein David, der ist Welt-Europameister im Jugendbereich, also das kann jetzt auch nicht jeder von sich behaupten, ja. Für mich einer der absolut besten Abwehrspieler in dem Alter, den wir wahrscheinlich in Deutschland auf jeden Fall haben.
Ja.
Und der spielt bei uns bei den Grün-Weißen.
Also genau. Ich meine, und das musst du fördern. Das musst du noch viel mehr fördern. Lass Dodogu spielen. So, ja, das ist die Forderung von Schröder, Vollmering oder Nero hier im Wölferradio.
Ja. Genau. Und wie du schon richtig sagst, tabellensituationstechnisch, also jetzt mal ohne Witz. Nach unten geht nichts und nach oben
nur mit, weiß ich mit nicht viel so richtig, Fantasie. Ne?
Genau, richtig, mit viel Fantasie. Und von daher bin ich da komplett bei dir. Ja, lass den auf dem Feld, lass den spielen und vor allen Dingen mach bitte nicht den Fehler, dass wir jetzt sagen, ey, wir müssen den rausnehmen und wir lassen dann jemanden spielen, der vielleicht auch nur halb fit ist. Ne?
Ja.
Das ist ja das Verkehrteste, was man jetzt machen kann. Ey, lass die Jungs sich auskurieren, die angeschlagen sind. Und dann irgendwann, wenn alle wieder da sind, dann kann man halt nochmal neu würfeln. Ja? Aber das jetzt zu machen, dass man einen David Odongo rausnimmt, weil man der Meinung ist, der junge Spieler hat daran Schuld, dass mit einmal hier 5 Negativspiele hintereinander gekommen sind. Also das wäre der absolut verkehrte.
Das glaube ich, wäre auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Eine weitere Personalie, Debüttor gemacht für den VfL Wolfsburg, Sko Olsen. Schönes, sehenswertes Ding, bleibt aber aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Oder man hat sie, ich weiß nicht, woran liegt es? Was glaubst du, dass er noch nicht so richtig gezündet hat? Vielleicht ist es ja jetzt der berühmte Brustlöser gewesen, dass er tatsächlich sich auch mal Selbstvertrauen mit einem Tor geholt hat?
Ja, man sagt ja immer, dass die Jungs sich halt auch immer ein bisschen so an die Truppe gewöhnen müssen, an das Spiel in der neuen Liga sozusagen. Ne? Ja, ist schwer, ne? Also ey, ganz ehrlich, also ich halte ihn für einen echt guten Fußballer, für einen richtig guten Fußballer. Und ich glaube, der wird uns auch noch weiterhelfen. Wenn nicht jetzt in den nächsten Wochen, dann auf jeden Fall in der neuen Saison. Ne? Dann hat er sich dran gewöhnt, dann hat er sich vielleicht auch ans deutsche Leben gewöhnt, so ein bisschen, vielleicht auch ans Training. Vielleicht trainieren wir bei uns ja auch anders als bei ihm vorher. Aber also für mich ein wirklich guter Einkauf.
Ja, er kam natürlich auch, Einkauf. Gehört ja auch zu weit, kam natürlich in einen, in eine Mannschaft rein, die sehr gut funktioniert hat und wo dann aber der Abwärtstrend eingesetzt ist. Also es war jetzt da noch keine leichte Situation, in Anführungsstrichen, aber die Ergebnisse. Also du hast ja eine super Vorrunde gespielt oder Hinrunde gespielt und in dem Moment, wo er dann kam, dann ging es dann irgendwie in den Bach runter, hatte ich so einen Eindruck. Ja. Ne? Das ist natürlich dann doppelt schwierig dann für einen Spieler dann auch, wo du offensichtlich ja keine Festigkeit hast in der Truppe, dann letztendlich auch der Unterschiedsspieler zu sein, als der du vielleicht auch verpflichtet worden bist, weil gesagt wurden sehr, sehr große Hymnen gesungen auch und Top-Verpflichtungen und so weiter. Hat man noch nicht ganz so sehen können bei Sko Olsen. Ich hoffe, dass es dann beim Andreas ein bisschen anders läuft. Vielleicht schon gegen Mainz, dann auch mit einem entsprechenden Push durch das Tor gegen Leipzig. Gut.
Das erhoffe ich mir und klar, ja, er kommt von einer Mannschaft, die ja, glaube ich, auch, ich weiß nicht, haben sie Champions League gespielt?
Ich glaube ja. Bin ich aber jetzt überfragt, weil ich den europäischen Fußball nicht mehr so intensiv verfolge, ehrlich gesagt.
Also natürlich kam er zu uns und alle haben gesagt so, boah, geil und so und der bringt uns gleich weiter und so. Aber ey, ganz ehrlich, du musst dich erstmal an das neue Drumherum gewöhnen. Ne? Das fängt an mit, du wohnst in einer anderen Stadt. Du hast vielleicht dann auch sprachliche Probleme noch und du musst dich an die Truppe neu gewöhnen und so. Ey, und ganz ehrlich, das hört sich immer so einfach an, ne? Von wegen, ja, die machen ja nichts anderes und so. Ne? Ey, das ist erstmal auch ein Mensch, ne? Der sich auch erstmal an eine neue Umgebung gewöhnen muss. Und das ist genauso, als wenn ich halt einen Arbeitsplatz wechsle, ja? Und wenn ich dann halt vorher...
Ich weiß, was du meinst.
Ja. Also das müssen die Leute, die halt sowas nicht kennen, den muss man das halt auch öfter mal so erklären. Ne?
Ja,
die
dann
halt
hängt auch ab, was du für ein Typ bist. Also ich will das jetzt nicht generell, also es sind Erklärungen, es ist Erklärung, weil nach dem Motto, man kann das heranziehen. Ich sage aber nur auch zum Beispiel Moamura, ja, der kommt hierher, spricht nicht Englisch, spricht nicht Deutsch, ja, so nach dem Motto, und schlägt ein wie eine Bombe und ist unser Topscorer in der Saison. Also es ist nicht immer zwingend, also das Gefühl, dass man jetzt sagt, ich muss mich jetzt großartig A an die Liga und B an den Verein gewöhnen. Ja. Ne? Also auch solche Beispiele gibt es ja. Ne?
Ist auch richtig, Lenny, ist auch richtig, aber da ist ja auch jeder unterschiedlich.
Ja, genau.
Ne? Wenn du ein bisschen so ein introvertierterer Typ bist, ne? So vielleicht auch ein bisschen leiserer Charakter, du brauchst mehr Eingewöhnungszeit und so. Ne? Ich will jetzt nicht irgendwie so, gibt ja immer so Mama-Kinder oder so, ne? So. Aber das ist nun mal so. Ne? Der eine kommt rein und sagt gleich, ey, pass auf, ich habe ja vorher nichts anderes gemacht, also mache ich es hier genauso. Ja, ne? Und der andere sagt, ja, ich muss erst mal gucken und man ist vielleicht noch so ein bisschen zurückhaltender und so, will vielleicht auch am Anfang keinen Fehler machen.
Ich merke, Gerald Schröder ist sehr verständnisvoll.
Also nicht nur verständnisvoll, sondern ich kenne es ja nicht anders. Mhm. Ne? Ich habe das ja auch ein paar Mal mitgemacht. Ne? Und natürlich kommst du vielleicht irgendwo hin, hast vielleicht mal ein bisschen höher gespielt oder in einer anderen Truppe oder ne, so wie Olsen dann Champions League mal gespielt und alle denken, das ist der Heiland jetzt hier. Ne? Mhm. So, und Quatsch ist das. Ne? Die Jungs müssen sich alle erstmal, die fangen von neu an erstmal. Ne? Das Fußballspiel haben die nicht verlernt. Aber trotzdem fangen die eben neu an. Ja? Das ganze Umfeld ist anders.
Ja.
Und diese Zeit muss man diesen Jungs auch einfach geben. Und du sagst es ja selber, die sind ja auch nicht 30 plus, sondern das sind teilweise Leute,
Anfang
die sind
20, ja, klar.
20 oder so, ne? Ja. Das sind Frischlinge noch. Ne? So, ja. Also das ist doch mal Fakt. Ja? Ja. Und von daher, ich bin da immer verständnisvoll für neue Spieler. Und wenn die nicht am Anfang gleich einschlagen, ne? Ich bin nicht derjenige, der hingeht und sagt,
was wird für einer. Ne? Nach nicht mal halben Saison kannst du ja nicht den Stab brechen jetzt. Das ist schon richtig. Ja? So. Aber ich will, nachdem wir jetzt, ich glaube, sportlich können wir so ein bisschen, auch nach dem Leipzig-Spiel können wir jetzt einen Strich drunter machen. Haben wir, glaube ich, genug drüber gesprochen. Ich will noch auf eine andere Sache hinaus, oder auf zwei Sachen. Erstens. Und zwar saß ich ja, wie gesagt, da in der Nordkurve am Freitag. So, und dann kommt die Mannschaft aufs Feld wieder zurück. Applaus, Applaus, Applaus zur Halbzeit. So, jetzt packen wir es nochmal und es fällt postwendend das 0-3. So, ja. Und da habe ich nach links und nach rechts geguckt und habe gedacht, okay, jetzt gibt es den üblichen Reflex. Die Köpfe gehen runter, nicht nur auf dem Platz, sondern nach oben. Die ersten gehen nach Hause, so ungefähr. Und
das ist nicht passiert.
Und zwar ist es nicht nur das nicht passiert, es ist die Leute, die sind aufgestanden und haben angefeuert, als gäbe es keinen Morgen mehr, so ungefähr. Und es nach dem Motto, steht auf, wenn ihr Wölfe seid und so weiter und so fort.
Ja.
Und haben dieser am Boden liegenden Mannschaft, wie es normalerweise durchaus auch in Wolfsburg in der Vergangenheit schon passiert ist, nicht noch ein, also insbesondere ein großes Kompliment da an die aktive Fanszene, dass da eben nicht die Mittelfinger nach oben gegangen sind und es kam auch nicht einmal, wir wollen euch kämpfen sehen, glaube ich, in dem Sinne, sondern es gab ein Anfeuerungsszenario, was ich nach einem 0-1 zu Hause gegen Heidenheim, nach einem 1-0 und 0-1 in Augsburg, nach einem 1-1 gegen St. Pauli, nach einem 1-1 gegen Bochum, ja, und nach einem 0-0 gegen Leverkusen so ungefähr, das sind alles keine Indizien, wo du automatisch aufstehst und deine Mannschaft, die jetzt 0-3 auf den Sack bekommt in dem Moment gegen RB Leipzig und sie die letzte Chance quasi auch verspielt, um Europa mitzuspielen, ist das nicht selbstverständlich? Wie deutest du das oder wie siehst du das?
Also erstmal, ja, du hast recht, es ist nicht selbstverständlich, aber vielleicht ist es auch einfach ein Indiz dafür, dass man vielleicht auch mal an sich selber denkt und sagt, die Jungs da unten, die also kämpfen tun sie ja. Es ist ja nicht so gewesen, dass sie sich ergeben haben. Und ich glaube, das haben vielleicht auch die Zuschauer gemerkt, ne? Dass da eigentlich.
Also feines Gespür. Feines Gespür meinst
genau.
du.
Ich weiß ganz genau, wie du es meinst. Und ich habe das auch in der Nordkurve schon öfter miterlebt, so in meiner Ecke, wo ich dann manchmal stehe. Weil, wie du ja weißt, stehe ich eigentlich immer in der Nordkurve, obwohl ich ja eigentlich immer so ein Bändchen mir abhole und lasse mich dann aber abholen und gehe dann in die Nordkurve rein. Weil das ist da für mich Fußball. Ne? Also auf der VIP-Tribüne muss ich ganz ehrlich sagen. Was sich da manchmal abspielt, auch gerade verbal, da muss ich mich ganz, ganz ehrlich manchmal ganz, ganz doll zurückhalten, dass ich nicht irgendwas Verkehrtes sage.
Gut, sind wahrscheinlich auch nicht immer alles Wolfsburger, die da sitzen.
Ich rede dann immer von diesen obligatorischen Fußballprofessoren, ne, weißt du, die, und das ist manchmal ganz, ganz schlimm und deswegen sitze ich halt sehr, sehr ungern halt auf meinem beheizten Platz da im Stadion, sondern ich stehe lieber bei meinen Kumpels, bei der Fanszene, da kannst du dich vernünftig unterhalten, da kannst du auch mal ein Bierchen trinken und da kannst du auch mal Scheiße schreien oder was auch immer, aber da kannst du halt auch mal mit anfeuern und mit jubeln und dann liegst du in den Armen mit Leuten, die du vorher noch nie gesehen hast. Und das ist für mich halt Fußball. Und ich glaube, die Fanszene und zwar halt auch im weiten Rund in der Zwischenzeit, also auch die Nordkurve, also nicht nur die Nordkurve, sondern auch vielleicht die Gegengrade, da entwickelt sich jetzt langsam halt auch so ein Prozess, dass man sieht, dass die Jungs da unten auch eigentlich wollen und die wollen auch angefeuert werden. Und wenn die angefeuert werden, dann das überträgt sich ja. Das eine ist, dass die Mannschaft den Leuten draußen signalisiert, ey Leute, wir wollen, aber im Moment geht es vielleicht nicht besser, ja. Aber wir brauchen euch da draußen.
Ja, also für mich
so ein Geben und so ein Nehmen ist, dann wird da ein Schuh draus.
Also ich fand's bemerkenswert, deswegen wollte ich es einmal auch mit dir besprochen haben, weil ich es A so nicht erwartet habe in dem Sinn und es auch anders kenne. Ja, also wir erinnern uns auch ein paar Jahre und auch, wir müssen auch gar nicht so lange zurückdenken, da unter Kovac, was da teilweise dann auch letztendlich los gewesen ist, wo dann auch wirklich vom Publikum richtig Bad Vibes da letztendlich rübergekommen sind. Das hatte man, das Gefühl hatte man jetzt gegen Leipzig nicht. Ich habe aber auch, werf nochmal eine These rein. Im weiten Rund war ja relativ, also es war nicht ausverkauft, sagen wir es mal so, was ich da gesehen habe. Die da waren, die hatten Bock auf den VfL und trotz dieser 0-3 Rückstands hat man versucht, ne, nach einem kurzen Pfeifkonzert, glaube ich, zum Pausenpfiff, hat man dann versucht, die Mannschaft nochmal irgendwie zu unterstützen in dem Sinne. Das war keine Generalabrechnung im Sinne von, wir haben ja nur Scheiße gesehen die letzten Heimspiele oder fast die ganze Saison. Wir sind ja, glaube ich, 15. in der Heimtabelle oder so. Das ist ja jetzt nicht, was dich in irgendeiner Form bestärkt sozusagen, was den Stadionbesuch angeht. Und sagt, oh geil, ja, heute sehe ich mal wieder ein geiles Spiel und der VfL gewinnt so und gehe glücklich nach Hause. Das Gegenteil ist ja richtig. Und dass du trotzdem dann dich nicht hinstellst und das Ding, sag mal, in Sack und Asche pfeifst, so nach dem Motto, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, finde ich schon bemerkenswert. Also die Mannschaft hat offensichtlich da durchaus auch Kredit, was vielleicht auch daran liegt, dass die da sind und eben nicht, ich sag mal jetzt das Ding nur als Event betrachten, in Anführungsstrichen, im weiten Rund, dass die tatsächlich dann auch den VfL so im Herzen tragen, dass das am Ende dann den Ausschlag gibt, eben in dem Moment auch das Gespür zu entwickeln, nicht zu pfeifen und eher anzufeuern, was ja auch positiv, ich glaube, Kilian Fischer war es, hat es auch gesagt, dass man das durchaus auch gemerkt hat und ein großes Kompliment auch nochmal verteilt hat an das Publikum. Bleibt aber trotzdem festzuhalten, wir müssen auch zu Hause mal wieder was zeigen. Weil, und das habe ich dann auch gemerkt, ich meine, da sitzt mein kleiner Sohn, mit dem kann ich nicht so oft gehen, hatte ich ja schon mal gesagt, aber der hat noch nicht so viele Siege gesehen in seinem Leben vom VfL Wolfsburg. Immer wenn wir irgendwie da waren, lachen wir immer schon drüber, sagten wir, die verlieren ja eh, so ungefähr. Aber du verlierst diese Generation, in Anführungsstrichen, wenn du auch nicht mal was vorzuweisen hast zu Hause. Also jetzt auch mal ein paar Erfolgserlebnisse. So, ja, dann sagt er natürlich nach 0-3, lass mal nach Hause gehen. So ungefähr, es macht keinen Spaß. Ja.
Also da, wo du gerade diesen Begriff Generation in den Mund nimmst. Also ich habe ja nun mal auch einen Sohn, der ist 17 und der ist VfLer, also durch und durch. Ne? Also der wirklich, also hier Zinnwappen und Zähne drin und zum Glück kenne ich dann halt auch ganz, ganz viele, wo ich dann immer sage, Jungs, pack mal bitte auf meinen Sohnemann auf und so und nimm ihn mal unter den Arm und so.
Ich bin besser froh, als auf den Arm. Halt auch,
ja genau, ich bin halt nur froh, dass ich halt viele aus der Szene kenne und ich bin ja mal auch sehr gut befreundet mit einem unserer Fanbetreuer und Balli sagt halt auch immer, nee Gerald, mach dir keinen Kopf und so und wir haben da auch ein bisschen Auge drauf und so. Aber wo du gerade sagst, Generation, es ist schon so, dass ich da halt auch wieder, und das ist ja auch schön zu sehen, auch wieder halt eine neue Generation gerade entwickelt. Und das ist halt so in diesem Alter zwischen 16 und 18 gerade, vielleicht sogar 15. Ne? Also wenn ich könnte, müsste ich eigentlich auch meinen kleinen Sohn, der ist fast 12, auch den müsste ich jetzt schon immer mitnehmen, weil da sich auch gerade was tut.
Ja,
ne? Die Jungs, die merken halt, ne, also gerade dieses Social-Media-Geschäft und so, wo diese alte Generation ja auch komplett drin hängt, ne, das machen die halt echt geil, das machen die wirklich gut und da brennst du dir dieses Wappen halt in dein Herz rein.
Ja, also am Ende ist es, und das ist das Bemerkenswerte, trotz der beschissenen sportlichen Situation, der wiederholt beschissenen sportlichen Situation, ist ja nicht so, dass wir vor dem Erfolg geküsst gewesen wären die letzten 5, 6, 7 Jahre. Champions League Saison, die eine nehme ich mal als positiven Ausreißer raus, aber ansonsten war das eher Grütze. So, dass das trotzdem dazu führt, auch nach der, wir wissen ja, wie die letzte Saison ausgegangen ist mit den ganzen Spruchbändern und so weiter und so fort, das war ja alles, das war ja eher Fans gegen Verein als Fan pro Verein, dass da eine positive Entwicklung zumindest in diese Richtung stattgefunden hat. Haben wir ja im Wölferradio ja auch das ein oder andere Mal auch thematisiert, auch nach den Äußerungen von Sebastian Rudolph aus dem Aufsichtsrat, der das ja auch so entsprechend beschrieben hat. Das ist das eine. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das dann letztendlich auch entwickeln wird. Da machen wir aber auch einen Haken dran, ist eine positive Tendenz und Leipzig trotz des Auftritts, insbesondere in der ersten Halbzeit, können wir sagen, das hat jetzt nicht dazu einen massiven Bruch geführt oder zu einem Schnitt zwischen Fans und Mannschaft.
Nein, und das wird auch beim nächsten Heimspiel, wird das auch kein Bruch zwischen Fanszene und Fans und der Mannschaft gegeben haben, weil sie haben ja gemerkt, dass sie halt auch wollen. Und sie haben ja auch gesehen, dass sie es auch können.
Ja.
Wir haben halt auch, ja, wir haben, oder Leipzig hat dann auch einfach, ich sag mal, dieses Quäntchen mehr Glück gehabt, dass dann halt so ein Gulaschi drei Dinge aus dem Knick rausholt. Und wo du, und ganz ehrlich, lass das drei mal fallen. Dann möchte ich nicht wissen, was dann los ist.
Ne? Ja.
So, also von daher, ist die Fanszene da nicht so, dass die das nächste Mal ins Stadion gehen und vielleicht 10.000 Leute nur noch da sind. Das wird nicht passieren, definitiv nicht.
Ja. Gut, auch da, wie gesagt, verbuchen wir erstmal positiv. Das war das Erste, was ich abseits des Sportlichen mit dir besprechen will. Das Zweite ist das Thema Nebenkriegsschauplätze. Ganz vorab, natürlich ganz vorne dran, solche Sachen, die ja jetzt logischerweise aus dem Innern der Kabine auch kolportiert werden. Kabinenzoff, deswegen war Kevin Behrens nicht im Kader gegen Leipzig, hat er offensichtlich sich da ein Wortgefecht geliefert mit Hasenhüttl nach dem Unionsspiel und so weiter und so fort. Dann hast du diese Geschichte von wegen, wo die Nachwuchstrainer, die da einfach mal beim Training zugucken wollten, dann irgendwie rausgeschmissen worden sind von Hasenhüttl bei einem Training vor Leipzig und vor Union, glaube ich, war das auch schon. Das sind natürlich alles Sachen, die jetzt ans Licht kommen oder die dann in so einer sportlichen Talfahrt das Ganze nochmal befeuern, plus die Trainerdiskussion, die du hast, wo selbst Ralf Hasenhüttl sagt, ja gut, wenn man der Meinung ist, da muss hier irgendwie ein anderer kommen, dann kommt halt ein anderer so ungefähr, wo man nicht das Gefühl hat, das geht nach dem Sommer weiter mit dem bisherigen Trainer. Wie schätzt du die Figur, die der VfL Wolfsburg außerhalb des Platzes gerade abgibt, ein?
Also das Erste, was ich kurz ansprechen möchte, auf deine Erklärung, Kabinenzoff. Ne? Ich meine, klar ist es erstmal blöd, dass sowas halt an die Öffentlichkeit kommt. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, vielleicht wünscht sich der ein oder andere außerhalb vielleicht der Fan, der dann mit einem Mal auch merkt, ey, ganz ehrlich, lass die sich doch mal anflaumen. Und zwar richtig. Die sollen sich mal richtig die Meinung geigen. Wenn die danach dann auf den Platz kommen und sich nach dem 4-0 wieder in den Arm liegen, ja, dann ist mir das eigentlich völlig egal. Dann können die sich von mir aus jedes Mal streiten.
Das ist richtig. Also es ist eher quasi nach dem Motto, vorher kam sowas nicht raus oder sowas passiert letztendlich nicht. Jetzt passt es halt sozusagen ins Bild einer Mannschaft, die wieder ihre Ziele verfehlt. Weißt du, da ist ja klar, dass bei so einem Haufen, wie sollen die nach Europa kommen, so ungefähr. Das ist ja das, was da immer mitschwingt, ne?
Genau, also ja, bin ich bei dir. Ist doof, wenn sowas halt nach außen kommt, ja. Aber auf der anderen Seite ist ich persönlich habe ja lieber Emotionen in diese Richtung, als wenn das alles so eine Duckmäuser sind und einfach nur nach Hause fahren und sagen dann zu der Mutter,
mir doch egal.
Scheiße, mir doch egal, aber ich kriege ja trotzdem mein Geld, habe zwar verloren, aber kacke. So, ey, ganz ehrlich, dann noch lieber andersrum. Dann emotional werden, dann dann schrei ich mich halt mal an. Ja, vielleicht müssen sie auch mal, ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, als ich mit euch dann unterwegs war, wo ich gesagt habe, ey, ich glaube, die Jungs müssen mal zusammen einen saufen gehen. Ne?
Also ja, wenn da ist kein Alkohol ist auch keine Lösung, weißt du doch.
Ja, genau, also das hört sich vielleicht blöd an, aber es ist doch so, ne? Die müssen, glaube ich, auch einfach mal vernünftig aus sich rauskommen.
Ja.
Dass man natürlich in der Kabine bleiben sollte, das ist dann eine andere Sache. Ja, so zur Situation Hasenhüttl, schwer. Ich finde das Thema ganz, ganz schwer. Ich sehe viele positive Sachen bei ihm. Natürlich kommen dann wieder so manchmal so Äußerungen hinzu. Ne? Im Stadion war es leise wie auf dem Friedhof und so eine Geschichten. Ist jetzt vielleicht auch nicht so gerade förderlich, wenn man so die Fans sieht.
Ja, der spricht Klartext. Das ist gar keine Frage. So nach dem Motto.
Genau,
er hat auch Anfang, ne?
Ja. Er redet dann halt auch Klartext, wie du es schon richtig sagst. Ne? Und ich habe dann ja lieber auch eine Gegenreaktion, wo dann vielleicht die Fanszene sagt so, hey, wie bitte? Wir, leise, Friedhof, dem werden wir es aber mal zeigen. Ne? So. Und das hat er ja auch irgendwo geschafft.
Ja, es wurde ja sozusagen das auch nochmal besprochen und dass das sozusagen ja auch einen motivierenden Charakter haben sollte. Ja. Ich bin da auch immer, also ob einer jetzt große Sprüche klopft und so weiter, das macht ja noch letztendlich kein Trainer aus. Ich bin eher so tatsächlich dann nochmal drauf zu gucken, wo haben wir eigentlich oder wo stehen wir eigentlich auch insbesondere sportlich. Und da möchte ich einmal gerne aus dem Kicker in dieser Woche zitieren. Ja. Der sagt, Wolfsburg ist wieder irgendwo im Nirgendwo und fast untrainierbar wirkt das Konstrukt der großen Autobauer, des großen Autobauers so gesehen seit den Zeiten von Glasner, Labbadia und Hecking oder Magath. Ist diese Mannschaft aus deiner Sicht oder dieser Verein, wenn man das ist dieser Verein untrainierbar?
Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, nein.
Weil jetzt, also der Hintergrund ist natürlich schon zum wiederholten Male, kacken wir so ab, dass wir unsere Ziele nicht, dass wir sie nicht erreichen. So, das ist ja. das das eine. Ne? Und am Ende, und das ist ja ein Punkt, der auch, wir gucken mal auf den Trainer, Niko Kovac in seiner ersten Saison holt 1,4 Punkte, danach 1,0 Punkte, dann kam Ralf Hasenhüttl, holt im Rest der Saison 1,5 Punkte pro Spiel und holt jetzt auch für die gesamte Saison 1,3 im Schnitt. Rauskommen die berühmten 38, die wir momentan leider nur haben, so ungefähr. Ja, also also sagen wir es mal so, viele Argumente auf der Haben-Seite hat er nicht. Oder siehst du das anders?
Ja, das ist schon richtig, ne? Und am Ende ist es dann halt auch immer so, dass halt sowas dann zugrunde gelegt wird, um dann vielleicht auch eine Trennung hervorzurufen, ne? Aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie zu einfach immer.
Ja, das ist ja auch einfach,
immer,
ne?
Es ist immer sehr einfach zu sagen, ja, hier, es liegt immer am Trainer, ne? Also, aber wenn ich von einer Untrainierbarkeit einer Mannschaft rede, ne, dann sollte man sich vielleicht auch mal die Frage stellen, ob es da nicht vielleicht an der Mannschaft liegt, weil es geht ja um die Mannschaft, die angeblich untrainierbar ist.
Vor allen Dingen in unterschiedlicher Besetzung. Wie gesagt, da reden wir seit einer Entwicklung seit Jahren offensichtlich, die egal wer, und das ist ja das, was ich immer sage, auch egal offensichtlich, wer da auf dem Platz steht, egal wer da an der Seitenlinie steht oder wer oben das Sagen hat, ja, offensichtlich macht das keine Geige. Am Ende kommen wir immer daraus, dass wir, ich sag mal, mit sehr, sehr viel Optimismus und mit einem durchaus anständigen Kader und mit einem sehr, sehr, ich sag mal, mit großen Ambitionen und sehr guten Infrastruktur und sehr guten Unterstützer im Kreuz, immer im Bausch und Bogen, glaube ich, heißt das. Das ist die Redewendung. Das, was wir uns hier eigentlich erarbeiten müssten aufgrund der Qualität, immer regelmäßig verpassen in Wolfsburg. Und das schon seit Jahren.
Ich bin da auch bei dir. Ne? Ich würde es auch gerne sehen, dass die Jungs halt, ich sag mal, zwischen 4 und 8 landen. Und du von Jahr kannst du sagen, ey, pass auf, wir fahren mal in Europa da mal wieder hin und wir fahren mal da wieder hin. Natürlich wäre ich da auch lieber.
Nee, nicht nur das, also unsere Erwartung ist ja das eine, aber wenn der Verein das auch selber sagt, man sagt es ja selber, ist ja jetzt kein von wegen, oh Leute, jetzt machen wir hier halblang und wir machen mal ein bisschen ruhiger und wir gucken mal, wo wir am Ende landen. Es ist ja eine ganz klare, und das wiederholt und am besten jedes Jahr. So nach dem Motto eine Vorgabe. Du machst dich ja auch in Anführungsstrichen angreifbar oder lächerlich, wenn du sagst, pass auf, wir bezahlen zwar hier irgendwie Europapokal, ja, in Anführungsstrichen, aber sind mit Platz 12 zufrieden? Das passt ja nicht. Also das ist ja unglaubwürdig am Ende des Tages.
Definitiv ist das unglaubwürdig, aber vielleicht sind dann auch die Ansprüche oder vielleicht ist dann einfach die Anspruchshaltung am Ende vielleicht einfach auch zu hoch gegriffen. Ne? Vielleicht sollte man einfach mal sagen, ey, wir gucken einfach mal, was passiert. Und wir setzen uns einfach mal kein Ziel, ne? Sondern wir sagen, ey, pass auf, wir wollen die 40 und alles, was danach kommt, das nehmen wir halt mit. Und dann gucken wir einfach am Ende der Saison mal hin, wo wir denn gelandet sind. Ja, aber wenn ich weiß nicht, vielleicht muss man auch ein bisschen Druck einfach aus der ganzen Geschichte rausnehmen.
Ja, aber vielleicht ist es aber auch genau das Alibi, was dann alle brauchen, um hier gar nicht mehr zu performen, ja, so ungefähr. Aber ich glaube, wir können uns einigen, eine Saison nach dem 29. Spieltag, ja, wo wir eine super Hinrunde gespielt haben und die Rückrunde mit 27 Punkten auf Platz 7 abgeschlossen haben und jetzt dastehen am 29. Spieltag mit 38 Punkten auf Platz 12 mit einer negativen Bilanz von 10 Siegen und 11 Niederlagen. Ja, ich glaube, also wenn du da dich hinstellst und sagst, oh, wir gucken mal und ist ja gar nicht so schlecht, da machst du dich lächerlich.
Genau, also das mit wir gucken mal, das, das musst du am Anfang der Saison halt ausgeben. Ne? Aber du kannst halt, also in meinen Augen wäre es vielleicht der verkehrte Weg, wenn du jetzt mit einmal anfängst und sagst, naja, okay, dann haben wir es halt wieder nicht geschafft. Nee, also das muss man jetzt schon aufarbeiten. Ne? Da muss man jetzt auch sagen, ey, pass auf, wir hatten eigentlich das Ziel, den und den Platz zu erreichen. Ne? Wir haben jetzt noch bis Spieltag 34 Zeit, das heißt, wir haben noch 5 Spieltage, ne? Oder haben wir 28. oder 29. Spieltag jetzt?
29. Wir haben 29. gehabt, ja.
Genau, so. Das heißt, wir haben jetzt noch 5 Spiele.
Korrekt.
Genau, so. 5 Spiele sind 18 Punkte, die ja noch erreichbar sind. Also da ist ja noch was drin, ne? Also du spielst ja jetzt auch noch gegen Mannschaften, die ja genau dahin wollen, ja, oder vielleicht auch schon annähernd
Mainz,
da sind.
Mainz, Freiburg, Dortmund, Hoffenheim und Gladbach sind die Spiele. Und davon sind bis auf Hoffenheim, glaube ich, alle Mannschaften noch in der Verlosung für oben. Korrekt. So ungefähr.
Mhm. Also alles direkte Gegner sozusagen um die Verlosung der internationalen Plätze. Das heißt, du hast ja alles in deiner eigenen Hand noch. Ne? Die spielen alle auch noch untereinander. Ne? Also ich glaube nicht, dass Mainz so weiterspielt, wie sie jetzt die ganze Zeit aufgespielt haben. Ne? Also ich finde es schön zu sehen, dass halt auch so eine Truppe mal da oben steht oder mit da oben steht. Ja, auch was Frankfurt macht, finde ich bemerkenswert, obwohl ich sie gar nicht so stark empfinde eigentlich. Aber die stehen trotzdem da oben. Aber wenn ich dann so Mannschaften sehe, wie zum Beispiel Werder Bremen, ja, dass sie halt auch gegen Stuttgart gewinnen, da sieht man dann halt auch einfach mal, was du über Leidenschaft und absoluter Hingabe erreichen kannst, obwohl du eigentlich fußballerisch 2 Klassen schlechter sein müsstest.
Ja.
Also machen wir uns mal nichts vor.
Also ist das, was, und das werden wir ja gleich auch nochmal hören, wenn ich dann auch mit den Kollegen aus Mainz einmal spreche, was denn quasi diesen Höhenflug da letztendlich auch angeht. Das ist etwas, was ich auch mal, ich sag mal, ein bisschen anprangere, seit das Mannschaften oder Vereine wie Stuttgart, wie Freiburg, wie Mainz jetzt, ja, nach dem Motto, die fahren links und rechts an uns vorbei und wir gucken immer nur, habe ich so den Eindruck. So, und sagen am Ende, ja, schade, hat wieder nicht geklappt. Also obwohl du eigentlich die besten Voraussetzungen hast, dass es mal klappt. Und die Frage ist, und das ist etwas, was ich die Vereinsspitze tatsächlich auch stellen muss, gerade auch dann, wenn es zum Sommer hin wieder kommt, um die Situation zu bewerten und vielleicht sogar einen neuen Trainer, übrigens dann den 10. in neun Jahren, was jetzt auch nicht gerade für Kontinuität spricht beim VfL Wolfsburg, sich dann die Frage zu stellen, wie wollen wir das denn jetzt angehen? Also machen wir jetzt weiter einfach wie bisher und verpassen regelmäßig das, was wir eigentlich wollen? Oder machen wir mal was, wo wir sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen erfolgsversprechender, das Ganze. Also ne, das, ich bin mal gespannt, wie sich das letztendlich auch dann entwickelt.
Bin ich auch gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich wirklich gespannt. Ja.
Wir werden es auf alle Fälle verfolgen und gehen natürlich hier aus diesem Gespräch nicht raus, außer mit einem, ohne einen kleinen Ausblick. Was machen wir denn mit dem Rest der Saison, Gerald, jetzt? Wie läuft es denn jetzt?
Ich bin da so ein Typ, ich würde jetzt einfach mal sagen, Vollgas. Scheißegal. Ganz ehrlich, du musst eine Scheißegal-Einstellung jetzt einfach mal rein und einfach sagen, ey, pass auf, wir haben ja nichts mehr zu verlieren. Ja? Keiner glaubt irgendwie noch, dass wir dann irgendwie in den europäischen Wettbewerb reinkommen. In die Abstiegsränge glaube ich auch nicht, dass wir da noch reinrutschen. Ja? Und von daher, du hast doch eigentlich nichts zu verlieren. Auch gehe ich gegen so Mannschaften, die halt jetzt alle über uns stehen. Ja, da sehen wir so und so immer besser aus, muss man ganz ehrlich sagen, als gegen die Truppen, die unter uns standen.
Ja, naja, gut. Ey,
dann spiel doch einfach mal konsequent einfach nach vorne. Und von mir aus spielen wir jetzt jedes Spiel, keine Ahnung, 5-3, 6-4, 4-2, das ist vollkommen egal.
Ja, ja. Spektakel, meinst du? Spektakel.
Genau, ich würde mir es echt wünschen, dass wir halt auch mal jetzt so ein paar Spiele wieder kriegen, so wie zu Hause gegen Mönchengladbach, so ein 5-1, wo unsere Jungs auf dem Platz völlig eskalieren und alles in Grund und Boden laufen und spielen und einfach nur Bock drauf haben. Naja. Ja, so ein bisschen straßenkickertechnisch. Ja,
und das am besten auch schon dann am Samstag. Und hier, ich sag mal, wir sind eingestiegen mit einem Tor vom VfL Wolfsburg und wir gehen jetzt hier raus aus diesem Gespräch mit einem Tor des VfL Wolfsburg, nämlich das 2-3 von Andreas Groh-Olsen gegen Leipzig. Vorher möchte ich mich aber bei dir bedanken, Gerald, für das Gespräch und deine Analysen. Schön, dass du mal wieder zu Gast gewesen bist hier bei uns.
Danny, jederzeit wieder. Ganz, ganz lieben Dank und dann hören wir uns dann demnächst irgendwann.
Genau, und hören tun wir jetzt das Tor Wölfe Radio Arena Live, Dirk Schlag und Jan Schildwächter vom vergangenen Freitag.
Ball kommt zu Arnold und jetzt...
Ah, Melo holt sich die Kuh, hat ein bisschen Platz. Jetzt kommt Schulz mit! Schulz! Ja! 2:3! Ja! 2:3! Ja! Und der VfL arbeitet wirklich am Wunder hier. Der arbeitet wirklich am Wunder. Und das war ein dicker Lapsus da in der Leipziger Defensive. Mele gerade frisch im Spiel. Holt sich die Kugel, schmeißt den Turbo an. Einfach mal nach vorne. Und dann... hat die Leipziger keine Möglichkeit da, den Ball zu verteidigen. Sko Olsen kommt von rechts mit und hat dann auf 7-8 Metern keine Mühe, die Kugel auf Spitzenwinkel an Gulaschi vorbeizuschieben. Und auch das ist ein Premierentor im Trikot des VfL. Sko Olsen, auch da erster Bundesliga-Treffer.
Kombinationsspiel.
Und das Kombinationsspiel im Wölferadio endlich mal wieder mit einem Vertreter von Mainz 05. Ich glaube, letztes Mal haben wir es nicht so richtig hingekriegt. Und das ist der geschätzte Jan Budde. Moin oder Gude nach Mainz.
Gude, moin in den Norden. Na, wie geht's?
Ja, ach ja, könnte besser gehen fußballerisch, sagen wir es mal so. aber da treffe ich ja wahrscheinlich auf jemanden, der die aktuelle Bundesliga-Saison eher mit so einem Lächeln im Gesicht verfolgt, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, jetzt haben wir die letzten 4 Spiele zwei Niederlagen, 2 Remis hingekriegt, aber davor die 4 Spiele haben wir 12 Punkte geholt. Ginge aber auch wesentlich schlechter. Und in Mainz ist man ja sowieso eher ein bisschen demütiger. Wir wissen, wo wir herkommen. Aber wir sind uns auch total bewusst, dass wir da oben nicht unverdient stehen. Deswegen rennen wir schon mit einem kleinen Grinsen im Gesicht durch die Gegend.
Ja, gut, ist ja auch verständlich. 46 Punkte, Platz 5, soweit ich das der Tabelle entnehmen kann. 13 Siege, 7 Unentschieden, 9 Niederlagen. Muss man, also in meiner Vergangenheit schon mal drüber gequatscht, als ihr so relativ pünktlich dem Tod von der Schippe damals gesprungen seid, so ungefähr. Was ist denn aus dem Abstiegskandidaten Mainz 05 geworden, dass das jetzt ein Kandidat für die europäischen Plätze ist, möchte ich mal sagen?
Ja, ich glaube, man unterschätzt den Kader, den Bo Svensson bereits hatte. Also die Mannschaft ist ja einmal unter Bo Svensson dem Tod von der Schippe gesprungen, noch einen Tacken spektakulärer als unter Bo Henriksen. Aber die Qualität war im Kader immer da. Man ist offensiv, aber unter Bo Svensson extrem eindimensional geworden, extrem ausrechenbar, sehr viel mit langen Bällen auf großgewachsene Stürmertypen wie Ajorg, Unisivo und Co. Aber da waren halt auch schon Granaten im Kader, eben wie Brian Gruder. Ja, und diesen Kader hat man punktuell ergänzt unter Henriksen. Henriksen hat einen ganz anderen Ansatz. Ich möchte eigentlich auch schon mehr von der Kultur des Umgangs miteinander sprechen. Die Spieler werden viel mehr in Entscheidungen mit einbezogen, sind deswegen ganz anders involviert, haben auch eine ganz andere Bereitschaft und sind auch mutiger. Dass man aber das Niveau, das man zwischenzeitlich gespielt hat, nicht über die ganze Saison strecken kann, ist natürlich dann trotzdem noch der Qualität des Kaders geschuldet, auch wenn die bereits extrem gut ist.
Gut, das heißt, ihr lauft so ein bisschen von der Einschätzung her unterm Radar. So Mainz wird immer so ins untere Tabellendrittel einsortiert, so automatisch von der Wahrnehmung her. Du sagst, es ist aber eigentlich gar nicht so. Eigentlich sind wir besser als das.
Naja, auch unter Svensson war es bereits so, da hat die Mannschaft punktetechnisch unterperformt, obwohl die erwartete Punktzahl viel, viel größer war. Das war die größte Differenz in der gesamten Bundesliga, die da lag. Da konnte man schon erahnen, das Potenzial ist eigentlich da. Aus verschiedensten Gründen konnte es nicht abgerufen werden. Jetzt ist es vielleicht in der einen oder anderen Phase so, dass man Tacken überperformt hat, aber im Großen und Ganzen levelt sich das über die Saison gerade aus. Und die Mannschaft gehört von ihrem Potenzial mit Nadim Amiri und Johnny Burkhardt mit 2 Nationalspielern auch dahin, wo sie gerade steht.
Letztes Spiel gegen Hoffenheim lief es ja dann nicht so gut. 0-2 verloren. Der ewige Kramaric hat da entsprechend die Tore gemacht. Woran hat es hier liegen, fragt man ja gerne als Sportreporter. Ich habe es nicht gesehen, insofern kannst du mir jetzt eh alles erzählen.
Ja, aber da muss man differenzieren. Das eine ist das Ergebnis, das andere ist die Leistung. Die Leistung war dominant. Allerdings hat man nicht die Tore gemacht, was auch daran liegt, dass eben Nadim Amiri und Johnny Burkhardt nicht da waren, 2 Nationalspieler aufzufangen. Dazu ist der Kader noch nicht in der Lage. Deswegen ist man auch noch Mainz 05.
Lass mich mal raten, die werden aber am Samstag wieder spielen.
Da ist von auszugehen. Johnny Burkhardt, da war jetzt die Frage, verschleppter Infekt, ja, nein, war heute wieder auf dem Platz. Kleine Anekdote an dem Rand, Stefan Bell, der jetzt auch noch mal länger ausgefallen ist, unser Abwehrchef auch in der Hinrunde, Der war heute auch wieder auf dem Trainingsplatz und Nadim Amiri hat seine Sperre abgesessen. Also ja, beide werden vermutlich da sein. Gut. Vielleicht Johnny Burkhardt noch nicht über 90
Ostern
Minuten.
Ist Fest der Auferstehung. Insofern
so ungefähr.
Klingt das so ein bisschen, ja.
Ja, genau. Und dann ist es gegen Hoffenheim tatsächlich eine sehr unglückliche Niederlage gewesen. 2-0 für Hoffenheim war auch echt das höchste der Gefühle. Das 2-0 aus meiner Sicht tatsächlich auch hätte zurückgepfiffen werden müssen. Doch ein relativ deutliches Foulspiel. Man hat, das Spielglück, das man mal hatte über die Saison, hatte man jetzt an der Stelle und davor das Spiel gegen Kiel auch mal nicht. Da gab es dann eine relativ klare Elfmetersituation, die nicht gepfiffen wurde und wo der VAR nicht eingegriffen hat. Diese Phasen gibt es. Trotzdem hat man gegen Kiel noch einen Punkt mitgenommen. Na gut, gegen Hoffenheim hat es dann halt nicht mehr gereicht. Shit happens. Dann müssen wir das Ganze halt gegen Wolfsburg korrigieren. Und da waren wir ja mit der einen oder anderen Entscheidung auch nicht ganz glücklich. Also ist da ja noch eine Rechnung.
Ja, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Das Hinspiel spitzen natürlich an. Aber lass einmal kurz noch bei der Niederlage gegen Hoffenheim bleiben. Also ich habe wahrgenommen, Personal geschwächt sozusagen. Und die Leistung war okay. Der Sieg der Hoffenheimer, ja, ein bisschen mehr als glücklich so ungefähr. Noch was, wo du sagst, das lag jetzt doch daran, dass wir da nicht so richtig performen konnten?
Ja, doch. Also von Bo Henriksen meiner Meinung nach der falsche Ansatz, in dieses Spiel zu gehen, wenn ich weiß, dass Nadim Amiri fehlt, der ganz entscheidend ist für das Spiel mit Ball. Und ich weiß, Hoffenheim hat seit über 2 Jahren in keinem Heimspiel kein Gegentor kassiert. Oder sagen wir mal so, seit 2 Jahren in jedem Heimspiel ein Gegentor kassiert. Das letzte Mal gegen Schalke keins. Und die sind im Abstiegskampf, die müssen also kommen. Dann kann ich mich auch mal auf die alte Mainzer Stärke des Umschaltspiels konzentrieren für ein Spiel. Da den Ansatz zu wählen, das Spiel dominieren zu wollen, ist ehrenvoll und zeigt das Vertrauen, das der Trainer auch in den Kader ohne Nadim Amiri und Johnny Burkhardt hat. Hat aber letztendlich dazu geführt, dass man dann in Kombination mit einem frühen Gegentor in der 4. Minute nicht mehr die richtigen Hebel hatte, um gefährlich zu werden.
Hinzu kommt die gelb-rote Karte für Nebel. Wie schwer wiegt der Ausfall? Hat er im Hinspiel durchaus getroffen, sagen wir es mal so.
Ja, Paul Nebel ist unfassbar. Ich meine, das ist seine erste tatsächliche Bundesliga-Saison. Er hat da vorher nur sporadische Einsätze als jemand, der gerade aus dem Nachwuchsleistungszentrum gekommen ist, bekommen. Und die 2 Jahre in Karlsruhe haben ihm einfach sehr gut getan und die 2 Spielzeiten. So, und der kommt zurück und schlägt ein wie eine Granate. Das ist der Wahnsinn. Am Ende der Saison könnte er 2-stellig getroffen haben. Ich meine, das für eine, in Anführungszeichen, Debütsaison für so einen jungen Kerl, das ist außergewöhnlich. Und vor allen Dingen, er ist halt einfach das Paradebeispiel eines Mainz-05-Spielers, eines Spielers, der bei Mainz-05 durch die Jugendmannschaften gegangen ist. Hoher Einsatz, hohe Bereitschaft, vor allen Dingen eine hohe Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Er bietet sich permanent an, will den Ball haben, ist auf der Suche nach Lösungen. Und er lässt tatsächlich, und das ist außergewöhnlich, Brian Gruder ein Stück weit vergessen, der in die Premier League gewechselt ist für irgendwas zwischen 30 und 40 Millionen. Das war so auch nicht zu erwarten, aber man hat fast das Gefühl, er ist noch mal einen Tacken besser als Brian, das in seiner Premierensaison war.
Ja gut, jetzt fällt er aus gegen Wolfsburg, also das dürfte ja dann eine Schwächung sein, je nachdem, wie das dann aufgefangen wird.
Übrigens, dem Kontext mit der lachhaftesten gelben Karte, die ich seit Jahrzehnten gesehen habe, falls du das nicht gesehen hast, ich ermutige euch, guckt euch das an. Also ich schwöre dir, ich habe mir im Bus schon härter Platz verschafft und habe dafür keine Konsequenzen erfahren müssen. Also das ist wirklich ganz wild.
Ja, sind ja komisch. Ich meine, aber Einspruch wie die Stuttgarter legt er jetzt nicht ein, habe ich nicht gelesen jedenfalls.
Nein, also Alex Feuerherd, der Kommunikationsleiter beim DFB für Schiedsrichterwesen, hat auch gesagt, ja, also die gelbe Karte hätte man jetzt wirklich nicht geben müssen. Vor allen Dingen, wenn es in der Konsequenz gelb-rot ist, kurz vor Schluss. Da war man sich einig, dass das nun wirklich nicht hätte sein müssen. Aber es ist nun mal eine Tatsachenentscheidung, was wollen wir da machen? Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Umgang ist, den Stuttgart da pflegt. Nur weil man einmal recht hatte bei Karasor, muss man jetzt nicht permanent da mit dem Finger durch die Gegend wegeln und sagen, hey, wir fühlen uns hier ungerecht behandelt. Aber ich finde, dass wir darüber reden, ob und wie man am besten Schiedsrichter beeinflusst, indem man sie entweder für ihre Leistung lobt oder überhart kritisiert, zeigt ja schon, dass wir eigentlich ein Problem im deutschen Schiedsrichterwesen haben.
Ja, das gut, das haben wir aber nicht erst seit gestern, glaube ich, wenn es danach geht. Eine Personalie müssen wir natürlich aber nochmal abfrühstücken. Moritz Jens.
Ja.
Seines Zeichens von uns ja an euch, glaube ich, verliehen, ne? Der kommt da gut klar bei euch in der Mitte der Abwehr, richtig?
Fantastisch, der hat eine Zeit gebraucht. Ich meine, Stefan Bell hat da auf einmal seinen, ich weiß nicht, 20. Frühling erlebt, so ungefähr, oder seinen 20. Herbst und hat da hinten Radio Bell gespielt und mit seiner Erfahrung ganz viel gemacht. Ich glaube, dass Moritz Jens unfassbar viel von Stefan Bell auch gelernt hat und weiter lernen wird. Das täte ihm gut, wenn er weiter hier bleibt. Und die Rolle füllt er aus, dass er sich hier pudelwohl fühlt, hat er auf dem Rosenmontagsumzug gezeigt, ist da als General aufgetreten, das Kostüm war passend zu seiner Rolle auch bei uns, macht einen sehr guten Eindruck, ist jemand, der total beliebt ist in der Stadt und im Verein. Ich sag mal so, den wollen wir ungern an euch zurückgeben.
Ja, also wie gesagt, ich fand es ein bisschen schade, dass er gegangen ist. Er war ja auch mal hier zu Gast im Wölferadio, hat da sich hinter die Rückennummer, wie die Rubrik bei uns heißt, mal blicken lassen. Und ja, sehr sympathisch, netter, toller Kerl, geile Geschichte auch mit seiner Tochter und so weiter, das ist ganz mit seinem Kind. Das ist schon echt eine ganz interessante Geschichte und hat dem Verein auch, also im VfL Wolfsburg, auch gut getan. Deswegen fand ich es schade, dass er ja offensichtlich hier unter Ralf Hasenhüttl nicht die Perspektive dann letztendlich auch gefunden hat. Das ja, müssen wir so nehmen, dass er jetzt bei euch gut performt, aber ist auch leider nicht der Erste, den wir irgendwie vom Hof reiten lassen und dann ist der woanders auf einmal ja, Gold wert für den jeweiligen Verein.
Ich sag mal
Verein.
So, Gila Bougie hat sich ja auch nochmal kurzzeitig bei uns wohlgefühlt. Da scheint ein kleines Muster zu entstehen.
Ja, also jetzt will jetzt keine Städtediskussion aufmachen in dem Sinne, aber Josh Gila Bougie ist natürlich auch, also er ist auch eine Wolfsburger Spielerlegende, muss man ja ganz klar sagen. Ja, so lange Jahre auch Kapitän gewesen bei uns und hat hier auch in Wolfsburg immer, ja, ich sag mal, ein offenes Tor, ein offenes Türchen und der hat sich hier auch immer bei uns wohlgefühlt. Insofern, eben. Aber der kommt, ich glaube, den kannst du irgendwo sonst wo aussetzen, ja, irgendwo im in der australischen Wüste fühlt er sich auch noch wohl. Der ist so ein Typ, der findet immer was Positives sozusagen.
Ja, also quasi vom Naturell her, wer sich in Wolfsburg Naturell, wohl auf der einen Seite wohlfühlt und in Mainz auf der anderen Seite des Spektrums, der muss schon ein ziemlich guter Charakter sein.
Ja, das können wir jetzt mal so entsprechend stehen lassen. So, jetzt wolltest du aber unbedingt noch mal reden über das Hinspiel, was wir natürlich völlig verdient gewonnen und euch dann auch weggelascht haben, 4-3, glaube ich. Was hat dir denn nicht gefallen? Also außer des Ergebnisses.
Ja, ich finde, das Ergebnis war komplett zu Recht. Also 4-3, da braucht man sich gar nicht drüber beschweren. Im Endeffekt, das hat man selbst aus der Hand gegeben. Ich finde, man war eigentlich schon die bessere Mannschaft und hat halt Wolfsburg unnötigerweise wieder ins Spiel kommen lassen. Das sind so Erfahrungswerte, die so eine junge Truppe halt mal mitnehmen muss. Passiert. Ich meine, was ich ja spannend fand, wir haben ja vorher ein bisschen gequatscht miteinander, dass natürlich diese Wahrentscheidung oder Nicht-Wahr-Eingriff bei der Abseitslinie zum 4-3 natürlich in Mainz ganz anders wahrgenommen und rezipiert wird, als jetzt in Wolfsburg wird. Ne? Ja, also hier herrscht noch die Meinung vor, die Kamera, die gehörte dahin und die war nicht da und das ist Betrug.
Für alle, die sich da nicht mehr dran erinnern können, das entscheidende Tor von Yannick Gerhardt zum 4-3 war aus abseitsverdächtiger Position, so wurde es jedenfalls kolportiert. Und man konnte dann sozusagen.
War es nicht Wind sogar?
Ja, nicht Wind. Entschuldigung, nur das Wind. Der dann tatsächlich, gut, danke für die Korrektur. Ich war immer bei Mainz, bin ich immer wie bei Yannick Gerhardt. Ich weiß auch nicht warum. Aber gut, auf jeden Fall Jonas Wind. Und dann konnte man das nicht überprüfen. Angeblich, weil eine Kamera sozusagen gefehlt hat, die eine Wahrüberprüfung nicht möglich gemacht hat. Der VfL Wolfsburg hat daraufhin reagiert, nach dem Spiel gesagt, das hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Die Kamera war von vornherein nicht vorgesehen. Und auch der DFB hat gesagt, ja, das lag jetzt weniger an der Kamera, als dass da so viel Kuddelmuddel war. Man konnte es nicht eindeutig überprüfen und dann im Zweifel für den Angeklagten sozusagen. Und man hat das Tor zählen lassen, so ungefähr. Das ist dann die Geschichte, dass daraus dann medial und insbesondere dann auch beim sportlichen Gegner, der das Tor dann halt schlucken musste, alles herangezogen wird, um da noch ein bisschen Legende drumherum zu stricken, ein bisschen Folklore, ist nachvollziehbar. Aber war nun mal so, wie es ist. Kann ich nicht ändern.
Ja, so passiert halt, ne? Shit happens und diesmal werden wir das Glück auf unserer Seite haben.
Ja, man sagt ja auch immer, es gleicht sich aus. Ich hoffe natürlich, das passiert nicht in dem Sinne. auf der anderen Seite, das ist ja momentan auch so ein bisschen die Stimmung in Wolfsburg. Im Grunde ist auch schon fast egal. Ja, also so ein Bauchklatscher, wie wir hingelegt haben, ist ja im Vorfeld hier oder vielmehr auch im Vorgespräch hier in der Sendung dann nochmal thematisiert worden. Also das, was wir da für einen Bauchklatscher hingelegt haben, das ist ja fast nicht zu glauben eigentlich, weil da ist die Qualität im Kader auch unbestritten, möchte ich mal sagen. Und das ist ja deutlich besser, als es jetzt die letzten Spiele eigentlich auch rausgemacht haben. Wenn du aus der Entfernung da auf Wolfsburg drauf guckst, was fällt dir da ein? Oder wie siehst du das, die sportliche Situation?
Das ist ganz schwierig, weil Wolfsburg hat man immer verbunden mit so ein paar Spielertypen, sage ich mal. Ja? Und man hat es mit Persönlichkeiten verbunden. Und für mich ist Wolfsburg in dieser Saison fast nicht zu greifen. So, das Einzige, woran ich noch denke an Type, ist Maxi Arnold. Und danach wird es dünn, so ein bisschen. Und ich kann weder Spielstil noch Mannschaft so wirklich greifen. Komischerweise ist das wie so eine graue Mauswertung des VfL Wolfsburgs. Und das aus Mainzer Sicht zu sagen, zeigt, glaube ich, wie krass der Bauchplatscher ist, aus unserer Sicht.
Ja, ist so. Also eben, ich bin da auch nicht müde, das immer wieder auch zu betonen, wie gut andere Vereine, und da zähle ich jetzt Mainz mal dazu, ich sage aber auch Freiburg, ich sage aber auch so Mannschaften wie jetzt Gladbach oder auch Bremen oder auch vor allen Dingen Stuttgart, die ja offensichtlich da was hinbekommen haben in der Vereinsentwicklung oder in der sportlichen Entwicklung des Vereins, was es in Wolfsburg nicht gegeben hat die letzten Jahre. Und das muss man echt auch mal sehr stark hinterfragen. Und da, ja, bin ich mal gespannt, wann man damit anfangen wird. Die wird ja kolportiert, dass das im Sommer nochmal stark gemacht wird. Aber jetzt gilt es natürlich auch, den Saisonverlauf jetzt noch einigermaßen zu retten und in Mainz nicht auch noch den nächsten Bauchklatscher letztendlich hinzulegen, weil mit der nächsten Niederlage im Kreuz, ich war ja Freitag gegen Leipzig auch im Stadion, so, da hat die Mannschaft zumindest gezeigt, dass sie sich nicht unterkriegen lassen möchte. Also ich hab gedacht nach dem 0-3, oh, jetzt wird's Charaktertest, ob du dich jetzt abschießen lässt, so 6-0 oder ob du nochmal was machst. Und mutig fand ich das, oder Mut gemacht hat mir, dass dann tatsächlich nochmal zwei Tore gefallen sind, dass man tatsächlich nochmal zurückgekommen ist und das Spiel hätte auch genauso gut 6-5 oder 6-6 ausgehen können.
Ja, aber ich meine, das zeigt ja, also die Truppe scheint ja Charakter zu haben. Sie ist nur nicht zu greifen. Vielleicht auch für sich selbst gerade nicht so. Weißt du, man weiß manchmal einfach nicht ganz, wo man bei sich selbst dran ist. So Phasen gibt es manchmal. Aber da ist natürlich mit den Mitteln, die bei euch da im Hintergrund sind, andere Sachen möglich. Und ich glaube, der Anspruch ist auch einfach ein anderer.
Ja, natürlich.
Klar. Umso mehr freut es uns aus Mainzer Sicht mit den bescheidenen Mitteln, die man hier hat, dass man da ist, wo man gerade steht, ehrlicherweise.
Ja, interessant wird ja werden, und das muss ich mir vielleicht jetzt zum Abschluss auch nochmal erklären. Ihr habt ja auch so ein kleines Phänomen, wie wir auch. Ihr seid auswärts leicht besser als zu Hause. Ist das ein Mutmacher für uns oder ist das, weil wir sind, glaube ich, nach wie vor die viertbeste Auswärtsmannschaft der Liga. Ja, gut, Mainzer sind die fünftbeste Auswärtsmannschaft der Liga, aber das siebtbeste Heimteam. Mach mir noch mal ein bisschen Mut, oder willst du das nicht?
Ja, ich sag mal so, ich glaube ja, das Spiel gegen Hoffenheim haben wir nur verloren, weil wir so viele Auswärtsfahrer dabei hatten, dass sich das wie ein Heimspiel angeführt hat. Vielleicht haben sich jetzt so viele entmutigen lassen, dass das Stadion zur Hälfte leer ist und sich damit das Heimspiel wie ein Auswärtsspiel anfühlt. Nee, Quatsch. Also ein bisschen Mut mache ich dir da jetzt nicht, weil ich glaube, nach den vier Spielen, die zum Teil auch unglücklich nicht gewonnen oder wie gegen Hoffenheim unglücklich verloren wurden, ich nehme Dortmund da mal explizit raus, da waren wir klar schlechter. Die Mannschaft will was gut machen und die Mannschaft möchte schon nochmal ihren Anspruch, den sie hat, auf Europa bekräftigen. Das wird ein ganz schön intensives Spiel, und weil wir vorhin auch schon mal den VAR und Schiedsrichter angesprochen haben, ich wäre sehr dankbar, wenn da ein erfahrener und arrivierter Mann in Schwarz oder gerne auch in Neon Pink und Neon Gelb und Neon Orange pfeift und eine gute Linie in dieses Spiel bekommen, weil das könnte sehr, sehr intensiv werden, weil auch ein Ralf Hasenhüttl ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er viel bremst beim Fahren.
Ja, das werden wir dann auch sehen. Du gibst mir noch einen Tipp zum Samstagsspiel. Ostersamstag, mal gucken, wie viele Eier wir ins Nest gelegt bekommen oder Nest legen können.
Da ja auf ganz konsequente und bewundernde Art und Weise immer das Gegenteil von dem eintritt, was ich sage, tippe ich mal auf ein gutes 1-2.
Okay, das also ist auch mehr Selbstschutz, wie da jetzt gerade getippt wurde, habe ich wahrgenommen. Ja, also mir würde so ein 4-3, also so ein 4-3-Spiel fände ich wieder gut. Spiele gegen Mainz aus der gemeinsamen Vereinshistorie, auch immer was Besonderes für uns in Wolfsburg, und das wird sicherlich eine schöne Geschichte. Und ja, ob das am Samstag was wird für den VfL, viel Mut hat er mir nicht gemacht. Ja, da habe ich drüber gesprochen mit Jan Budde. Ich habe dich gar nicht in deiner Funktion vorgestellt. Komm, du kannst doch mal Werbung machen da für euch.
Ja. Ich bin der Host des Hinterhofsänger-Podcasts. Ursprünglich waren wir mal nur zu dritt. Felicitas Budde, meine Ehefrau, und Benedikt Engelberts. Inzwischen sind wir aber regelmäßig gespickt mit Gästen aus der Allgemeinen Zeitung und Journalisten, die dabei sind, namentlich Florian Schlecht und Dominik Theis. und sind seit inzwischen 7 oder 8 Saisons am Start. Ja. Also es lohnt sich auch immer wieder mal bei uns reinzuhören, wenn man gegen Mainz 05 gespielt hat oder vorhat, gegen uns zu spielen. Wir sind da eigentlich sehr, sehr fair, sehr ausgeglichen und zumindest sehr unterhaltsam unterwegs.
Ja, das freut mich. Ihr habt aber nicht geheiratet, weil ihr zusammen Podcast gemacht habt.
Ja, doch, bestimmt irgendwo auch.
Alles klar. Ja, dann herzliche Grüße, schöne Grüße nach Mainz und ja, danke, dass du zu Gast gewesen bist im Wölferadio.
Vielen lieben Dank für die Einladung, mein Lieber.
Ich heiße Jonas Wind und ihr hört Wölferadio.
Ja, wäre schön, wenn er auch mal wieder treffen würde, der Jonas Wind. Und dann feiern wir ihn ja auch im Wölferadio entsprechend ab. Oder vielleicht schon am Samstag bei Wölferadio Arena Live. Da ist Dennis Lindner zusammen mit mir im Einsatz. Und das Ganze aus der Bemoved Sports Alm. Das ist ja oben im Bemoved in der Sportsbar. Wer noch nicht da war, tolle Location. Haben wir jetzt schon zweimal gemacht, glaube ich. Haben da kommentiert. Und da ist immer echt tolle Stimmung, auch wenn dann VfL-Fans da sind. Und wir kommentieren sozusagen live vom Sky-Bild, aber mit VfL-Kommentar. Also ihr hört uns und den Stadionton und das ist immer eine richtig geile und coole und ja, laute und satte Atmosphäre da. Deswegen kommt einfach mal vorbei und ja, verbringt mit uns hoffentlich einen schönen Nachmittag, ein schönes Auswärtsspiel gegen Mainz 05 und ja, das Ganze mit dem wohlverdienten Wölferadio-Sound. Ja, und ansonsten ja, bleibt mir nicht viel zu sagen, außer, dass es hoffentlich besser werden möge. Die Gebete gehen raus, Ostern ist ja, ne, dass der VfL die wieder Auferstehung schafft in dieser Bundesliga-Saison. Vielleicht geht ja doch noch was hinten raus. Egal, müssen wir jetzt hier nicht Mut beschwören oder etwas positiver darstellen, als letztendlich dann noch ist. Haben alle, glaube ich, ein bisschen, also alle, glaube ich, immer noch ein bisschen satt und ein bisschen ja, den Kaffee auf, was hier den letzten Teil der Saison irgendwie momentan anbetrifft. Aber soll uns jetzt ja auch nicht weiter kümmern. Nicht, wollen wir uns nicht die gute Laune vermiesen lassen, die gute Osterlaune. Und hoffentlich seid ihr dann, wie gesagt, mit dabei am Samstag. Falls ihr nicht nach Mainz fahrt, dann gerne dann einschalten bei Wölferadio Arena Live. Ja, und nächste Woche gibt es natürlich auch wieder einen Podcast. Ich glaube, Dennis Lindner ist dran. Der kann dann quasi gleich seine Erfahrung vom Samstag mit verpacken in die nächste Runde. Und ja, bis dahin sage ich wie immer, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.